Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Donnerstag, dem 16. Juni. Heute mit folgenden Themen. 3/4 des weltweiten Handels mit russischer Kohle wird über die Schweiz abgewickelt. Ob das Embargo gegen Russland hier greift, wisse nicht einmal das Staatssekretariat für Wirtschaft, kritisiert Public Eye.
Dadurch, dass es in der Schweiz keine Aufsichtsbehörde über den Rohstoffhandelsplatz gibt, gibt es schlicht und einfach zu wenig Information, zu wenig Transparenz über diesen global sehr, sehr wichtigen Sektor.
Und historische Stichwahlen in Kolumbien. Im traditionell stockkonservativen Land hat zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte ein Linkskandidat reelle Wahlchancen.
Es wäre hinsichtlich der Demokratisierung auf alle Fälle ganz wichtig. Ja, es würde eben auch bedeuten für die jüngere Generation in Kolumbien, dass eben politischer Wandel möglich ist.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Bei der Rentenreform herrscht Chaos. Nach mehrstündiger Debatte schickte der Ständerat die Revision der Altersvorsorge gestern zurück an die zuständige Kommission. Auf dem Tisch lag der von den SozialpartnerInnen ausgehandelte Kompromissvorschlag. Kurzfristig präsentierte die FDP dann allerdings noch einen dritten Vorschlag. Er liegt zwischen dem Kompromissvorschlag und dem Vorschlag des Nationalrates, der vor dem Stimmvolk kaum bestehen würde. Im Kern geht es darum, wie man die drohende Rentenlücke finanzieren soll, die durch die Senkung des Umwandlungssatzes entsteht. In letzter Minute schickte der Ständerat die Reform also nochmals zurück an die Kommission, heißt, alle drei Varianten werden nun nochmals geprüft. Die Migros bleibt alkoholfrei. Die GenossenschafterInnen haben sich klar gegen den Alkoholverkauf ausgesprochen. In keiner der 10 Regionen gab es die für eine Statutenänderung notwendige Zweidrittelmehrheit. Der Verkauf in den Migros-Läden bleibt also verboten. Derweil verkauft die Migros indirekt schon längst Alkohol in ihren Tochterfirmen Denner oder Migrolino. Die amerikanische Notenbank Fed hat die Leitzinsen drastisch angehoben um 0,75 Prozentpunkte. Das ist der größte Zinsschritt seit fast 30 Jahren und weitere Erhöhungen sind bereits geplant. Die Notenbank reagiert damit auf die grassierende Inflation, heißt auf die massiv steigenden Preise. Die Zinserhöhung soll das billige Geld bremsen und damit auch die steigenden Preise. Auch die Europäische Zentralbank kündigte Zinserhöhungen an und heute Morgen zog auch die Schweizerische Nationalbank nach. Auch die SNB erhöht den Leitzins deutlich auf -0,25 Prozent. Es ist die erste Zinserhöhung seit 15 Jahren. Weltweit sind über 100 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Gemäß dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat sich ihre Zahl in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Innerhalb Wochen seien UkrainerInnen zur weltweit zweitgrößten Flüchtlingsgruppe geworden, nach den SyrerInnen. Das UNHCR rechnet damit, dass die Zahl der Geflüchteten weiter zunimmt, nicht nur wegen den vielen Kriegen und Konflikten, sondern auch wegen dem Klimawandel und der Nahrungsmittelkrise. Damit zum Wetter. Morgen Freitag scheint ganztags die Sonne mit vereinzelt Wolkenfeldern bei rund 30 Grad. Am Wochenende schlägt die Hitzewelle dann richtig durch mit Temperaturen bis 35 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Schweiz, Putins Kohlekraftwerk. So lautet der Titel einer gestern veröffentlichten Studie von Public Eye. Die Organisation zeigt darin auf, dass 3/4 der russischen Kohleexporte in der Schweiz abgewickelt werden. Zentral ist dabei der Rohstoffhandelsplatz Zug. Einmal mehr entpuppen sich die Geschäfte als undurchsichtig. Robert Bachmann ist Rohstoffexperte bei Public Eye. Katrin Hiss hat ihn gefragt, warum die Schweiz zur Drehscheibe für russische Kohle wurde.
Wir haben in unserer Studie gesehen, dass die größten russischen Kohleproduzenten sich alle in den letzten 20 Jahren hier niedergelassen haben mit ihrer Handelsgesellschaft. Das hat einerseits sicher mit den günstigen Steuerbedingungen zu tun, gerade im Kanton Zug, wo sie fast alle sind. Andererseits mit dem großen Finanzplatz, der die Finanzintermediäre, auch die Finanzierungen und die sonstigen Dienstleistungen bereitstellt, in aller Diskretion, die dieser Handelssektor benötigt. Und drittens, und das ist ganz entscheidend, die fehlende Aufsicht über den Rohstoffhandelsplatz.
Wie müssen wir uns diesen Handel überhaupt vorstellen? Also warum läuft dieser oft über die Schweiz? Warum kaufen Interessierte nicht einfach direkt von Russland?
Diese Kohleproduzenten aus Russland, die wir angeschaut haben, die haben hier ihre Händler, eben aus den genannten Gründen. Das heißt, das läuft deswegen über die Schweiz. Dazu kommen auch die großen Handelsgesellschaften wie Glencore oder Trafigura, die da auch vertreten sind. Das zeigt einfach, wie wichtig auch global dieser Rohstoffhandelsplatz Schweiz, über den eigentlich sehr, sehr wenig bekannt ist, wie wichtig dieser Handelsplatz global ist.
Seit Ende April gibt es ja ein Embargo gegen russische Kohle wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das Embargo eingeführt hatte die EU, die Schweiz hat es dann übernommen. Setzen die Schweizer Behörden dieses Embargo nun erfolgreich um?
Ja, daran haben wir eigentlich wirklich nach dieser Recherche und auch im Kontakt mit den Behörden, gerade mit dem SECO, doch große Zweifel. Das SECO hat uns auch bestätigt, dass sie keine genaue Kenntnis der russischen Kohlehändler in der Schweiz haben, dass sie aber den Eindruck hätten, dass diese dann doch die Sanktionen respektieren und umsetzen. Und unserer Ansicht ist das schlicht und einfach nicht genug, um wirklich eine evidenzbasierte Politik zu machen und eben diesen Beschluss, diesen Sanktionsbeschluss wirklich konsequent umzusetzen.
Wie ist es überhaupt möglich, dass, wie Sie gesagt haben, das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO nicht einmal weiß, welche Kohleunternehmen in der Schweiz ansässig sind, wem sie gehören?
Der Sektor ist sehr, sehr intransparent. Die Besitzverhältnisse sind da unklar, oft auch über komplizierte Konstrukte, über Briefkastengesellschaften, über verschiedene Länder hinweg. Und dadurch, dass es in der Schweiz keine Aufsichtsbehörde über den Rohstoffhandelsplatz gibt, gibt es schlicht und einfach zu wenig Information, zu wenig Transparenz über diesen global sehr, sehr wichtigen Sektor.
Also zusammengefasst, noch profitieren Akteure in der Schweiz von diesem Kohlehandel von Russland.
Wir wissen es eben nicht. Wir wissen nicht, wie dieses Embargo, das seit Ende April in Kraft ist, wie das umgesetzt wird. Und nicht nur wir bei Public Eye wissen es nicht, sondern eben auch die Behörden, das SECO, haben wir den Anschein, dass es nicht ganz genau bekannt ist. Und das ist aus unserer Perspektive ein großes Problem.
Robert Bachmann ist Rohstoffexperte bei Public Eye. Den Bericht «Die Schweiz, Putins Kohlekraftwerk» gibt's online auf der Webseite von Public Eye. Einen direkten Link findet ihr bei uns auf rabe.ch/info. Am Samstagnachmittag präsentiert die Organisation zudem eine Podiumsdiskussion in der Länggasse zum Thema Oligarchen, Öl und Kohle. Auch dazu gibt's mehr Infos auf der Webseite von Public Eye.
Rabe Info.
Gleich werfen wir einen Blick auf Kolumbien, wo eine historische Stichwahl ansteht. Zuerst, ebenfalls aus Kolumbien, einen Song der Rapperin Lucía Vargas.
lucha, lista la cauchera, lista mis ancestros como piel, corazón ardiendo con la tierra latiendo, vamos, somos tu rebeldía, la camiseta, lista la capucha, lista la cauchera, lista mis ancestros como piel, corazón ardiendo con la tierra latiendo, vamos, somos tu rebeldía.
Llegaron y tomaron las tierras de mi gente, lo único importante es que el capital aumente, desplazamiento se siente, calidad de vida inclemente, y como si fuera tampoco nunca interesa al medio ambiente.
El libre comercio como tratado, de los nativos que de sus han sacado, y no pierde la fe, han batallado contra lo que pueda hacer para defender lo más preciado.
El dueño del territorio soy, aquí nací, aquí crecí, aquí estoy, el magnate de la gran corporación, yo soy la Pachamama y no me creo de ni adentro. El dueño del territorio soy, aquí nací, aquí crecí, aquí estoy, el magnate de la gran corporación, yo soy la Pachamama y no me creo de ni adentro.
Dueños de territorio son la gran corporación, incorporaron guerra en la inocencia del sol, construyendo represas para apresar al campesino y dejar morir de sed al guayo en la tierra del olvido. Dueños de una educación que domina las masas, enseñando que somos América, ignorando la palabra sagrada, política limitada al gran conquistador, legislados por sus leyes basadas en la opresión. Dueños de una represión que ataca desde los cielos, bombardeando indígenas y a campesinos, destruyendo ráfagas, sacuden la vereda, corremos hacia el agua, nuestro único reclamo, no destruir la Pachamama.
El dueño del territorio soy, aquí nací, aquí crecí, aquí estoy, el mandante de la gran corporación, yo soy la Pachamama y no me creo de mi adentro. La lista, la capucha, lista, la cauchera, lista, mis ancestros como piel, corazón ardiendo con la tierra, latiendo, vamos, somos tu rebeldía, la camiseta, lista, la capucha, lista, la cauchera, lista, mis ancestros como piel, corazón ardiendo con la tierra, latiendo, vamos, somos tu rebeldía.
Rabe Info.
Kolumbien steht eine historische Stichwahl bevor, am nächsten Sonntag. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte des Landes scheint es zumindest möglich, dass ein Linksbündnis künftig das Zepter übernimmt. Gustavo Petro, ehemaliger Anführer von Studierendenprotesten und aktuell Parlamentsabgeordneter, könnte Kolumbiens nächster Präsident werden. Über diese historische Ausgangslage sprach Wilma Rall mit Aaron Taus. Taus ist Professor für internationale Politik, lehrte die letzten 10 Jahre in Kolumbien am Institut für Politwissenschaften in Medellin und ist seit März Lehrbeauftragter an der Universität Wien.
Aaron Taus, in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen erhielt Linkskandidat Gustavo Petro mit Abstand die meisten Stimmen, mit 40%. Zweitplatzierter ist ein parteiloser Unternehmer, sprich die etablierten kolumbianischen Parteien sind jetzt bei den Stichwahlen vom Sonntag überhaupt nicht mehr vertreten. Wie erklären Sie sich diese beispiellose Niederlage der etablierten kolumbianischen Parteien?
Also was man sieht bei der Stichwahl ist es eben, dass sich die Krise des politischen Establishments, die konservative und die liberale Partei, sich noch weiter vertieft hat und jetzt auch das rechtskonservative, teilfaschistoide Projekt des Uribismo mit einschließt. Ja, von dem her könnte man sagen, dass sich die Krise der politischen Repräsentation noch weiter radikalisiert hat. Und auf der einen Seite eben Leute mit der Unterstützung von Gustavo Petro wirklich auf einen linken Politikwechsel hoffen und gleichzeitig auch eine ziemlich große Anzahl von Kolumbianern und Kolumbianerinnen in der Person von Rodolfo Hernández, der sich als Outsider eben präsentiert, eine Alternative sehen.
Diese zwei Alternativen stehen nun zur Auswahl nächsten Sonntag in den Stichwahlen. Im ersten Wahlgang lag der parteilose Hernández noch relativ weit zurück, weit hinter dem Linkskandidaten. Die Frage ist jetzt, wenn sich nun im zweiten Wahlgang die ganze konservative Wählerschaft hinter Hernández stellt, wird es schwierig für Gustavo Petro?
Im Moment sind die Chancen ziemlich ausgeglichen. Also im Moment liegen eben beide Kandidaten Kopf an Kopf. Es gibt eine Umfrage, die zeigen, dass mehr als 80% der Stimmen, die für den drittplatzierten Figueroa Gutiérrez abgegeben wurden, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zu Rodolfo Hernández wandern werden. Und Petro eben versuchen muss, vor allem Nichtwähler und Nichtwählerinnen zu mobilisieren. Ja, also von dem her würde ich sagen, dass wenn man das politische Klima und die politische Kultur in Kolumbien kennt, die Chancen für Rodolfo Hernández auf eine Präsidentschaft ziemlich gut liegen, weil in Kolumbien nach wie vor eine ganz starke Stimmung oder Einstellung gegenüber linksgerichteten Projekten existiert oder gegen linke Politik überhaupt. Das hat einerseits damit zu tun, dass es eben in Kolumbien einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg gibt, nach wie vor, in denen eben linke Guerillas gegen den Staat und Paramilitärs gekämpft haben. Andererseits ist Kolumbien wahrscheinlich das wichtigste Nachbarland von Venezuela, wo sich eben auch ein linkes Projekt etabliert hat und wo sich die politische, soziale und wirtschaftliche Krise in den letzten 4-5 Jahren wirklich verschärft hat. Also, ja, und das ist meiner Meinung nach das stärkste diskursive Element in der Strategie der Rechten, dass sie immer wieder diese Verbindung herstellen zwischen Petro auf der einen Seite und Venezuela. Und von dem her könnte man sagen, dass die Leute am kommenden Sonntag, oder viele zumindest, nicht für Rodolfo Hernández stimmen werden, sondern eher gegen Gustavo Petro.
Aaron Taus, Sie haben eingangs gesagt, die Chancen von Gustavo Petro seien intakt, aber es wäre schwierig. Gleichzeitig wird es ja sicher auch nicht einfacher, wenn er tatsächlich gewählt wird. Ihn erwarten leere Staatskassen und Schuldenberge, ihn erwarten eine starke Opposition seitens der Wirtschaftselite. Auch im Parlament hat sein Wahlbündnis zwar die meisten Sitze, aber keine Mehrheit. Das sind riesige Herausforderungen, wenn er die angekündigten Sozial- und Wirtschaftsreformen dann wirklich durchbringen will.
Ja. Aber man muss ja wirklich, wenn man sich das vorstellt, was das bedeuten würde, eine Regierung von Gustavo Petro, man muss ja sagen, das wäre ein Meilenstein in der Geschichte Kolumbiens, dass wirklich mal ein linksgerichteter Kandidat, der eben in seinem Wahlbündnis indigene Bewegungen hat, kleinbäuerliche Organisationen, afrokolumbianische Organisationen, auch viele Frauen, dass überhaupt in Kolumbien eine linksgerichtete, progressive, sozialdemokratische Regierung an die Macht kommt, ist ein ganz wichtiger Meilenstein in Richtung Demokratisierung des politischen Systems. Ja, weil man kann ja sagen, dass Kolumbien in den letzten 200 Jahren eigentlich immer ein oligarchisches politisches System hatte, wo sich eben die reichen Eliten so organisiert haben, dass sie eben zu ihren Vorteilen und auch zum Vorteil vom ausländischen Kapital eben das Land sich bereichern und das Land ausbeuten. Ja, aber man kann sich von einer Regierung Petro nicht Wunder erwarten, weil erstens sind die Forderungen ja ziemlich moderat. Aber ich glaube, wenn man das wirklich mittelfristig beziehungsweise langfristig denkt, ist sowohl der Friedensprozess mit der FARC als auch diese zwei Protestwellen 2019, 20, auch 21, als auch eine mögliche Präsidentschaft Petro ein ganz wichtiger Schritt für eben eine grundlegendere Transformation Kolumbiens.
Aaron Taus ist Professor für internationale Politik. Die letzten 10 Jahre lehrte er am Institut für Politwissenschaften in Medellin in Kolumbien. Das ungekürzte Interview mit Aaron Taus gibt's online auf rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 16. Juni. Auf der Website der rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Wir sprechen mit dem Illustrator Luis Mörle, der für das Sammelheft Tschutti Heftli ein Team der Fußball-EM der Frauen illustriert hat. Beigetragen zum heutigen Info haben Katrin Hiss und Wilma Rall. Im Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön, habt ihr zugelassen, einen schönen Ami und ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.